Knüni, der Börsentalk. Leichte Kost für mehr Rendite. Mit Roman Cibilla und Serge Nussbaumer.
Hallo Serge.
Hallo Roman.
Ja, 100. Folge. 100 Wochen in Folge Znüni. Wahnsinn.
Ja, unbelievable, kann ich da nur sagen. Wer hätte das gedacht vor, jetzt sind es dann knapp 2 Jahre.
Ja, noch nicht ganz, aber fast.
Und dass du das mit mir so lange ausgehalten hast.
Also die anderen sagen, mit dir halten manche Leute es keine 2 Wochen aus. Ich habe das jetzt 100 Wochen in Folge geschafft, aber ich kann dich beruhigen, von mir sagen das andere auch. Von dem haben wir uns da vielleicht auch gefunden.
Ich glaube. Aber es ist so ein guter Zeitpunkt, um wirklich mal, weil ich habe es gemacht im Vorfeld zu dieser Ausgabe, mal so sich zurückzubesinnen, wie ich mich selber verändert habe oder ob ich mich überhaupt verändert habe. Wie ist das bei dir?
Ja, das ist eine gute Frage. Ja, ganz bestimmt. Also die 100 Folgen haben definitiv geprägt. Was sicherlich der Fall ist, dass ich ich glaube, noch nie so nah am Markt war wie in den letzten 2 Jahren. Also sich Woche für Woche hier vorbereiten, Dinge lesen, entsprechend da nah am Markt zu sein, sich zu überlegen, okay, was sehe ich irgendwo in den Medien, was müssten wir hier besprechen, weil das vielleicht andere, gerade aus der Community, vielleicht auch lesen, aber man nicht ganz so versteht, beziehungsweise auf gewisse Dinge auch hinzuweisen, sich vorzubereiten. Also das ist sicherlich so, dass ich da noch nie so nah am Markt bin wie zuvor. Und das andere ist tatsächlich das nimmt dann so mit der Zeit natürlich zu, je größer die Community ist, je mehr Zuhörer wir natürlich auch haben, dass es mittlerweile schon so ist, dass ich auch viel in meinem Umfeld darauf angesprochen werde, hey, ich habe deinen Podcast gehört und du hast das und das da gesagt, und dann ist oft meine Meinung, habe ich das tatsächlich gesagt, ja. Also das kommt mittlerweile wirklich sehr, 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 sehr oft vor, auch dann so aus dem zweiten, dritten Grades, Freundeskreis, Bekanntenkreis, die dann sagen, hey, ja, aber dein Podcast habe ich, glaube ich, mal gehört. Also das hat sich schon deutlich verändert, ja.
Geht mir genau gleich wie dir. Ich beginne gleich jetzt mal hier, was du zuletzt gesagt hast, eben das Angesprochenwerden. Ich kriege wirklich einige Zuschriften, die meisten dann, wenn mir ein Fehler passiert ist oder ich irgendwie daneben lag.
Wie so oft.
Ja, genau. Und das ist ja genau der Punkt jetzt. Und deswegen, eben, ich lese viel mehr. Ich versuche, nicht nur meine Meinung mit Argumenten zu hinterlegen, sondern auch versuchen zu adaptieren, was könnte die Gegenseite an Argumenten reinbringen, und vor allem dann auch im Gespräch dann mit dir, was könntest du noch irgendwie reinwerfen, so dass wirklich meine Argumentation irgendwo Minimum Hand und Fuß hat, dass einfach die Argumentation passt. Weil vor dem Podcast war es ja einfach, jo, bin bullish auf Apple und dann 1-2 Argumente, fertig. Gut ist, oder? Und dann ist der Gegenüber, der sagt dann, nee, Apple, scheiße, oder teile deine Meinung. Und dann war das Thema abgehakt. Aber hier irgendwie habe ich so immer das latente Gefühl, jetzt einfach kein Scheiß rauslassen, sondern bring die Argumente, damit einfach, dass es argumentativ, egal ob ich dann richtig oder falsch liege, aber argumentativ muss es einfach ein Rundumpaket sein. Es muss, auf Schweizerdeutsch sagen wir, es muss verheben, es muss stimmig sein.
Aber das ist ja das Schöne am Markt, man liegt eigentlich nie richtig, von dem her, es gibt doch immer was zu diskutieren.
Absolut. Aber eben ein Punkt, ich muss dich da hier unterbrechen, und da habe ich heute...
Auch das bin ich gewohnt nach 100 Folgen.
Ja, genau. Da habe ich ja heute ein Kollege telefonisch darauf aufmerksam gemacht. das ja unsere Argumentation, also eben, ich kriege viele Nachrichten, geht dir ja gleich, viele Nachrichten auf den verschiedensten Kanälen. Und ein Kollege hat mir heute eben noch kurz telefonisch durchgegeben, wir haben es in die Zeitung geschafft.
Ja.
Samstag.
Der sogenannte Ritterschlag zur 100. Folge.
Ja, genau. Philipp Begler, vielen Dank, Philipp, hat uns erwähnt, wegen unserer Absicherungsstrategie, die wir hier fahren für den Technologiebereich, hat uns hier in der Finanz- und Wirtschaft-Ausgabe von letzten Samstag, hat er uns da erwähnt, respektive hat unsere Idee da seiner Leserschaft kundgetan.
Aber weißt du was, also wenn man das so sieht und wenn man das liest, macht das natürlich einen selber sehr stolz. Das ist so. Aber weißt du, was mich noch viel mehr stolz macht, ist, dass wir es tatsächlich geschafft haben, 100 Wochen in Folge. Wir haben keine einzige Woche ausgelassen. Also mehr Beständigkeit geht nicht. Das ist für mich auch grundsätzlich ein Schlüssel zum Erfolg. Nicht nur was unseren Podcast angeht, sondern grundsätzlich im Leben, aber auch speziell im Arbeitsleben. Wenn du irgendwas neu machst, wenn du irgendwas anfängst, und als wir diesen Podcast angefangen haben, da muss man ehrlich sein, da gab es noch nicht viele Formate und schon gar nicht in der Schweiz. Und viele haben am Anfang auch gesagt, was machen die da? Jetzt sind wir irgendwie 100 Folgen später und wir haben wirklich gezeigt, dass wir hier beständig jede Woche gemeinsam über den Markt sprechen, denn Inhalte gibt's genug. Der Markt liefert uns jeden Tag etwas. Das ist auch das Spannende, glaube ich, an unserem Beruf, dass jeder Tag irgendwo anders ist. Und das muss ich ehrlicherweise sagen, das macht mich eigentlich am meisten stolz.
So viel Eigenlob. Nee, da hast du absolut recht. Und eben deswegen der Beitrag jetzt in der Zeitung, das war so das Tüpfelchen auf dem I, einfach so, ja, im Zeichen, eben, ich meine, wir können uns ja genug selber loben. Die Wertschätzung ist viel, viel höher, wenn sie von außen, in Anführungs- und Schlussstrichen, kommt, also von den Zuhörern, die das dann aufnehmen, die uns ansprechen und mit uns dann hier eben diskutieren.
Aber das ist ja gerade das Schöne, oder? Du siehst, da ist ein Philipp Begler, der selber, ich weiß nicht wie viel Jahrzehnte schon wahrscheinlich in diesem Markt unterwegs ist, an der Börse unterwegs ist, der scheinbar den Podcast hört. Ich weiß nicht, wie regelmäßig, vielleicht verrät er uns das mal noch. Aber das finde ich gerade das Schöne, oder? Die Community ist so breit. Ich habe Leute in meinem Bekanntenkreis, die machen was komplett anderes beruflich, sind irgendwie, was weiß ich, Ärzte oder im IT-Bereich oder sonst wo. Die hören das auch, oder? Und aus der Branche, dann Anlageberater, Vermögensverwalter. Also es ist so breit, das ist so schön. Wie du selber weißt das ja nie so richtig, wer hört jetzt da alles mit, ja? Aber es zeigt einfach, wenn dich entweder im Bekanntenkreis Leute ansprechen oder auf der Arbeit Kunden, Vermögensverwalter, Bankberater oder eben dann du sowas in der Presse liest, ja, umso schöner. Aber jetzt lass uns mal wieder über den Markt sprechen, denn auch dort geht momentan nicht viel, aber es ist trotzdem eine sehr spannende Zeit, weil wir uns vielleicht so ein bisschen an einem mathematisch würde man sagen, Wendepunkt befinden. Ob der jetzt nach unten geht oder weiter nach oben geht, das wird sich wahrscheinlich noch rausfinden. Aber was ich gerne mit dir besprechen wollen würde, gerade jetzt zu Beginn, weil mich das tatsächlich so die letzten 2-3 Tage, überall habe ich gelesen, der Markt wartet auf die CPI-Zahlen, auf die Inflationszahlen, die kommen ja am Mittwochnachmittag wie gewohnt, ich glaube 14.30 Uhr. Warum wartet der Markt auf die CPI-Zahlen? Das ist doch ist für mich, ich habe schon letzte Folge gesagt, das interessiert doch im Grunde gar keinen mehr. Es ist doch klar, der Zinspfad der US-Notenbank, Jerome Powell hat es gesagt, egal ob die Inflation jetzt nochmal ein bisschen hochgeht, wir halten an unserem Zinspfad fest. Also warum schaut der Markt auf die CPI-Zahlen? Macht für mich einfach überhaupt gar keinen Sinn.
Was soll ich jetzt da sagen? Stimmt zu teilen, glaube ich. Übrigens, hier zuerst noch schnell kurz Klammerbemerkung. James Ballard hat sich ja noch gemeldet, Montagabend. Der James Ballard, der ja immer wollte, dass die Zinsen noch höher gehen, hat am Montagabend gesagt, es werde 3 Zinssenkungen geben dieses Jahr. Also sogar eine mehr als Jerome Powell hier prognostiziert hat. Ich glaube, es ist nicht Oder es ist die Frage, wann kommt der erste Zinsentscheid?
Ja, aber hat der tatsächlich etwas noch mit den CPI-Zahlen zu tun? Meiner Meinung nach nicht. Da geht es viel mehr darum, also Arbeitsmarktdaten zum Beispiel.
Doch, kommt's
die
vor
interessieren mich viel mehr.
Ja, aber kommt es vor den Sommerferien oder kommt es nach den Sommerferien?
Ja, aber der Zeitpunkt, spielen die CPI, Inflationszahlen, für den Zeitpunkt der FED überhaupt noch eine Rolle? Das ist mein Punkt.
Ja.
Okay.
Ja. Und zwar, genau, hier muss ich ein bisschen ausholen und ich habe mich da eingelesen, weil es gab ein für mich sehr spannendes Papier der Bank of America, die eher bearish eingestellt sind auf dem Markt. Und ich versuche jetzt mal, deren Position einzunehmen. Wohlverstanden ist nicht zwingend, nee, es ist nicht meine Position. Aber ich nehme die jetzt mal ein und das liefert dann
weil auch... Kurz zur Erklärung, weil du sie irgendwie doch für vielleicht relevant hältst oder weil du sagst, man muss auch mal auf die Risikoseite schauen oder warum?
Genau, man muss auf die Risikoseite schauen, das ist erster Punkt. Und der zweite, es hat schon ein paar ganz wichtige Punkte drin, relevante Punkte, die es wert sind anzuschauen. Und Ich komme gleich mal auf den ersten. Und zwar
hau mal raus, ich bin gespannt.
Ja, Sie ziehen da, und das ist jetzt ganz wichtig, Sie ziehen da Vergleiche zur Wirtschaftslage oder zur allgemeinen Lage im 2000 und auch zum 2007. Jetzt nicht, was dann aber der Auslöser war für den Dropdown, also 2000 war es ja dann die Dotcom-Bubble, 2007 der Häusermarkt, das ist völlig irrelevant, sondern eher die Ausgangslage. Also wir hatten steigende Zinsen am FED und auch dementsprechend schön steigende Kurse, jetzt gerade vom S&P. Und wenn wir uns jetzt einfach schnell ganz kurz gedanklich ins 2007 zurückversetzen, dann war da bereits schon der Case, dass es extrem viele Short-Seller gab im Markt, die ja quasi Haus und Familie und alles irgendwie at risk gesetzt haben, einfach um ihre Short-Strategie durchzuziehen, wirklich fast am Hungertuch geendet haben. Und dann kam es dann doch irgendwann. Also, und diese Situation, einfach von den Wirtschaftszahlen, sind wir jetzt ähnlich unterwegs. Wirklich alles immer mit Vorsicht genossen.
Aber von welchen Wirtschaftszahlen sprichst du?
Genau, ich lege jetzt los. Also wir haben Warnsignale. Wir haben schon seit längerem eine inverse Zinsstruktur. Die Arbeitsmarktzahlen, also die Arbeitslosenzahlen sind extrem tief und makro schwächelt. Wiederum, wir haben praktisch keine Risikoprämie bei den Aktien drin, also praktisch null. Auch CDS, die sind ja wirklich, also da wird kein Risiko eingepreist derzeit. Corporate Profits weiterhin sehr gut. Und jetzt, was ist jetzt die Folge davon? Zinserhöhungen der FED, die Nachwirkungen in der Wirtschaft, die sind gemäß ihren Aussagen und das teile ich zum Beispiel jetzt, die sind gar noch nicht so richtig angekommen. Das heißt also, die Refinanzierungskosten, die werden sich im 2024, vermutlich auch noch 2025, werden sich die erhöhen. Die Folge davon, von diesen höheren Refinanzierungskosten, ist dann, dass sich dann die Credit Spreads ausweiten werden und auch die Asset-Preise sich senken werden. Und dadurch verlieren dann die Zyklischer gegenüber den defensiven Werten. Hinzu kommt, und jetzt die Arbeitslosenzahlen, derzeit sind 70% der Arbeitslosenzahlen sind bei den Small Caps drin. Und wenn sich jetzt die Refinanzierungskosten erhöhen, sinkt ja die Marge. Das heißt, um die Marge dann stabil zu halten, was machst du? Willst Kosten senken? Einfachsten Kosten entlässt du die Personen. Dies weiterhin eben bei einer inversen Zinskurve, du hast noch das Monetary Tightening hast du drin und du hast auch Kapazitätsengpässe natürlich im System, die drin sind. Und das alles kann jetzt einfach dazu führen, dass du entweder die Korrektur auslöst über die Arbeitslosenzahlen, Das ist die Möglichkeit Nummer eins. Oder aber, dass es dann über die Risikoprämie in den Aktien, die derzeit auf einem 20-Jahres-Tief ist, dass die über das dann ausgelöst wird. Also, dass dann plötzlich wieder Risikoprämie erwartet wird in den Aktienpreisen drin. Das war so mein Monolog.
Also für mich ist das so ein bisschen konträr zu dem, was eigentlich, sage ich mal, gängig am Markt, ja, was konträr zur gängigen Marktmeinung, sagen wir mal so. Weil eigentlich ist das Szenario ja das folgende. Wir sehen jetzt, dass der Arbeitsmarkt irgendwann doch unter Druck kommt. Ja, also bisher ist er aber sehr stabil. Tut er ja noch nicht, aber in deinem Szenario wird's passieren, weil mehr Unternehmen Leute entlassen müssen, weil die Refinanzierung auf die Marge drückt. Das heißt, der Arbeitsmarkt wird irgendwann unter Druck kommen. Das wird allerspätestens, sage ich jetzt, der Trigger sein für die FED, die Zinsen runterzunehmen und das vielleicht sogar ein bisschen rascher, weil das so der letzte Baustein ist, der ihnen noch fehlt. Und das sollte dann aber wiederum ja den Markt eigentlich wieder stärken und weiter hochtreiben. In deinem Szenario wäre es ja aber so, dass du sagst, mit den fallenden Zinsen fällt auch der Markt, oder verstehe ich das falsch?
Doch. Das ist ja, wenn du das ja historisch anschaust, geht ja das plus minus einher. Und wenn wir jetzt wieder überlegen...
Ja, genau. Aber mit dem Hinweis, es gab immer irgendeinen Trigger. Es gab immer irgendeinen schwarzen Schwan.
Nee, noch nicht. Überleg mal, gehen wir mal zurück 2007. Und wohlverstanden, ich will 2007 nicht als Blaupause nehmen für jetzt hier 2024. Überhaupt nicht.
Dann hätte ich jetzt auch die 100. Folge hier mit dir abgebrochen.
Ja. Aber erinnern wir uns zurück, wir hatten da im Sommer Irrtum vorbehalten, irgendwann so Juli, August, hatten wir wirklich Höchststände. Ich nehme jetzt mal einfach den S&P. Zinsen waren da etwa auf gleichem Niveau wie heute, auch irgendwo so die 5,25%, und eben Höchststände im S&P. Und dann ging es so schleichend, ab Sommer 2007 ging es runter. Und jetzt nochmals, das ist, was ich eingangs gesagt habe, es gab da schon einige, unter anderem der Michael, wie hieß er schon wieder, mit seinem Sion Asset Management, wie auch immer. Aber es gab schon da die ersten, die da ihre Shorts eigentlich platziert hatten, auch schon früher, und so weiter und so fort. Und da gab es eben diesen schleichenden Niedergang. Und das könnte uns einfach von diesem Prozedere auch jetzt schon blühen, gemäß diesem Szenario hier von der Bank of America. Weil eben Zinskosten, das ist ihr größter Punkt, weil die Zinskosten noch nicht im Markt vollends angekommen sind. Was sie zugeben, und das hast du richtig gesagt, ich meine, die Arbeitsmarktdaten von letzter Woche Freitag, die waren überraschend stark.
Zum wiederholten Male.
Ja, genau. Und das ist der Trigger, der komplett gegen dieses Szenario spricht. Absolut kein Zweifel dran. Und du siehst es ja auch, ich habe übers Wochenende noch ein anderes Papier gelesen, dass das ganze amerikanische System jetzt ganz extrem vom Konsum getragen wird. Das heißt also, wenn die Arbeitsmarktdaten positiv sind, dann wird noch mehr konsumiert und dann hält sich dieses System amerikanischer Aktienmarkt natürlich noch länger auf diesem Niveau.
Also mit so tickt.
Ja, eben in der Regel ist es ja so 60%, wo es da so beisteuert, aber jetzt ist es deutlich drüber. Ich kann mir einfach vorstellen, um jetzt nochmals diese Position von Bank of America einzunehmen, wenn wir jetzt den Sommer jetzt noch vorbeigehen lassen, weil ich nicht mehr der Meinung bin, und da käme jetzt unsere Wette noch ins Spiel, dass im Juni die Zinsen gesenkt werden von der FED, sondern dass die higher for longer. Das heißt, dass die auch noch über die Sommertage auf diesem Niveau bleiben. Bestätigt mir auch ein bisschen die Zahlen, also die Markterwartung. Das sinkt so langsam. Wir sind jetzt bei noch 56%, die erwarten, dass es einen Zinsschritt gibt, bei 42%, die keinen Zinsschritt sehen.
Ja, aber klar, wenn du die Arbeitsmarktdaten dir anschaust, ist es klar. Dass da immer mehr eher der Meinung sind, das dauert doch noch ein bisschen länger.
Ja, Und der Bezug zu unserer Wette ist bei EZB, da hat eigentlich der Markt eine Zinssenkung im Juni von 25 Basispunkten eingepreist. Also Chancen sind gut für mich.
Ja, die kommen ja auch noch diese Woche. Am Donnerstag gibt es ja noch eine EZB-Sitzung. Ja, da geht man aber eher davon aus, dass das weiter unverändert bleibt. Von dem her, dort sollten eigentlich keine wirklichen News kommen.
Ja, und jetzt eben nochmals zurückzukommen auf dieses Research Paper. Ich kann wirklich, also die Risikofelder, die sehe ich, oder? Also die Inverted Yield Curve, das ist nicht gesund. Und keine Ahnung, wie lange das die schon invers ist, diese Yield Curve. Aber das kann auf Dauer, kann das nicht funktionieren.
Also vielleicht noch ein Punkt, weil du sagst, die Risikofelder. Und du hast letzte Woche hast du auch mal kurz angesprochen, die Verschuldung der USA, beziehungsweise die allgemeine Verschuldung. Das kam ja auch wieder so ein bisschen auf die Agenda. Und ein Risikofeld, das mir auch diese Woche so über den Weg gelaufen ist, wie man so schön sagt, wo ich gedacht habe, das muss ich mir vielleicht auch mal noch genauer anschauen, ist tatsächlich, wir hatten das gerade eben, dass der Markt ja doch auch sehr vom Konsum getragen wird. Jetzt sagt man schon lange, ja, das hat natürlich auch viel damit zu tun, dass während Corona viel Staatshilfen gab und der Staat hat das alles aufgepumpt und die Corona-Ersparnisse sind so langsam erschöpft. Das sagt man jetzt schon ziemlich lang. Wenn man sich die Daten anschaut, scheint das auch so langsam zu sein. Ein Risikofeld, das ich einfach noch gesehen habe, und das ist, die Amerikaner sind ja so schon sehr verschuldet und gerade Kreditkartenschulden und so. Aber jetzt noch bei diesen Zinsen, wie das explodiert ist, weil sie jetzt natürlich zu noch höheren Zinsen dort über ihre Kreditkarten Schulden aufnehmen. Das ist, also als ich das gesehen habe, das fand ich in Teilen schon beängstigend und habe mir dort schon gedacht, ob uns das nicht mal irgendwie irgendwo auf die Füße fällt. Jetzt ist es natürlich noch so, der Arbeitsmarkt ist einfach stark, das hatten wir ja gerade, alle sind noch in Arbeit, da interessiert das vielleicht auch nicht so sehr, wie hoch jetzt meine Kreditkartenschulden sind, weil es kommt ja stetig was rein, aber wenn das mal wegfällt, dann hast du ja irgendwie so einen Dominoeffekt, auf der anderen Seite wirst du arbeitslos, es kommt nichts mehr rein, auf der anderen Seite hast du so viel auf Pump gekauft und das noch zu Zinsen, wo du halt vor irgendwie 3, 4, 5 Jahren einfach noch zu deutlich niedrigeren Zinsen deine Schulden auf der Kreditkarte gemacht hast. Das ist jetzt etwas, was dich vielleicht einfach auf einmal dann einholt und wir irgendwo dastehen und sagen, okay, shit, das hätten wir ja irgendwie alles kommen sehen, aber keiner hat es irgendwie doch kommen sehen. Weißt du, was ich meine? So irgendwie, ich finde, das war, also so richtig greifbar ist das nicht und da habe ich mir so irgendwie gedacht, vielleicht nicht, dass uns das irgendwann noch auf die Füße fällt.
Das Thema Kreditkartenschulden, das schieben wir ja schon seit, keine Ahnung, 4, 5, 6 Jahren vor uns her.
Aber gerade mit dem Punkt oder mit dem Arbeitsmarkt, wenn dann doch eine Großteil oder eine große Anzahl an Leuten arbeitslos wird und es kommt nichts mehr rein und du hast gleichzeitig diese Kreditkartenschulden zu decken, dann wird es natürlich interessant.
Ja, genau. Aber das hatten wir ja auch schon bei der Krise 2008, also bei der Housing, also der Credit Bubble, auch da war es schon ein Thema, wurde dann aber überdeckt einfach durch die Häuserfinanzierungsgeschichte.
Weißt du, warum ich gerade so schmunzel? weil du so oft so machst, so ja, bei der Krise und dann überlegst du so und dann sagst doch immer 2008.
Sie war ja 2000.
So als würdest du die Krisen so durchgehen im Kopf. Ah, welche Krise war das? War das nochmal 80, 70 und dann aber doch sagst du immer 2000.
Also jetzt, du hast schon recht. Aber es liegt nicht an der Jahreszahl, sondern es liegt an etwas ganz anderem. Und zwar in unserer Branche hat sich so die Mode eingeschlichen, also die war von Anfang an eigentlich da, dass wir mit Fachausdrücken um uns hauen, und zwar wie blöde, und englische Ausdrücke. Und ich mir eigentlich vorgenommen habe, möglichst Fachausdrücke wegzulassen oder dann gleich zu erklären und auch möglichst eben Deutsch zu sprechen, weil wir haben ja entschieden, wir machen hier den Podcast auf Deutsch. Und dann ist ja immer so, yo, Housing Credit, und dann so, ah, scheiße, wie heißt das auf Deutsch? und so weiter. Also hat eher mit dem zu tun. Ja, aber okay. Ich komme schnell zurück. Die Kreditkarten. Und wenn mich jetzt nicht alles täuscht, weil ich habe jetzt die, mit dem habe ich jetzt wirklich nicht gerechnet, dass du mit dem um die Ecke kommst. Aber wenn mich nicht alles täuscht, dann haben wir 1 Milliarde Kreditkartenschulden gehabt Ende letzten Jahres. Also per quasi Dezember 2023. 1 Milliarde nur in den USA. Und auf der anderen Seite haben wir, also auf das musst du ja Zinsen zahlen, eben, also kommt alles zusammen. Also wenn der, das wird, wenn das, also sprich, wenn die Arbeitslosenzahlen zunehmen werden, könnte das der Dominostein sein, der dann das Ganze auslöst, glaube ich. Und auf der anderen Seite haben wir ja die Überschuldung des amerikanischen Staates, auch immer ein Thema. Sehe ich jetzt aber nicht so problematisch, weil das war schon 100 Jahre so, kann auch noch die nächsten 50 Jahre so weitergehen. Aber hier, was mich eher quasi überrascht, ist die Zinslast, die jetzt die USA tragen müssen. Und ich meine, die Kurve ist ja von so stetig, ja, sind wir angestiegen, ist ja wirklich extrem steil jetzt in die Luft geschossen. Und die Zinslast, die da auf den amerikanischen Staat zukommt, das wird längerfristig ein Problem werden. Nicht jetzt, aber in naher Zukunft, oder? Und deswegen muss ja die USA quasi ihre Produktivität auf diesem hohen Niveau halten, um quasi dann diese Zinslast auch tragen zu können. Und jetzt kommt hier wieder das Stichwort, um jetzt die andere Position einzunehmen, weil ich nicht davon ausgehe, dass wir jetzt einen großen, also abgesehen, es kommt ein schwarzer Schwan um die Ecke, gehe ich nicht davon aus, dass wir jetzt einen großen Einbruch haben werden, weil wir haben immer noch die Wahlen im November. Und das Fed wird alles tun, um das möglichst, was in ihrer Macht steht, um es möglichst irgendwo in sauberen Bahnen halten zu können.
Ja, das war, das wollte ich dich nämlich genau fragen. Jetzt haben wir viel darüber diskutiert. Risiken, wo sehen wir das? Vielleicht so ein bisschen rausgezoomt, das große Bild. Wie siehst du denn die Entwicklung der nächsten Woche oder der nächsten Wochen?
Wir bauen jetzt ein Robotaxi. Das sagt eigentlich alles. Also so wie Tesla vorwärts geht, es wird bumpy, aber im Moment eben Wirtschaft läuft, alles läuft, die Zinserhöhungen sind noch nicht vollends im Markt angekommen. Und solange das nicht passiert, geht alles so weiter, wie wir es jetzt dieses Jahr hatten. Da bin ich überzeugt von. KI wird den ganzen Laden ziehen, wird vorne weggehen und der Rest trottet hinterher und läuft, oder? Mit eben diesen Wellen, aber weiter. Positiv.
Ja, interessant ist ja, dass am Freitag schon wieder die Berichtssaison startet. Traditionell mit den Banken in den USA. Wir haben ja vergangene Woche so ein bisschen darüber gesprochen, dass uns die Impulse fehlen und dass bisschen momentan so ein bisschen das Momentum fehlt. Das könnte natürlich am Freitag wieder anders sein. Dann kommt wie gewohnt JP Morgan und die Citigroup am Freitag, die das Ganze in den USA beginnen. Die Berichtssaison ist schon wahnsinnig, oder? Kaum haben wir über die letzten Quartalszahlen gesprochen, beginnen eigentlich schon wieder die nächsten. Aber letzte Woche haben wir das so ein bisschen ausgeblendet gehabt. Ich weiß gar nicht warum, weil wir haben uns ja so gefragt, wann könnten neue Impulse kommen, wo sollen die herkommen, weil eigentlich der Fahrplan der Fed klar ist und wenn jetzt nicht irgendwie was passiert, wo keiner von ausgeht, dann sollten wir eigentlich so ein bisschen dahin plätschern. Könnte natürlich schon sein, dass wir von der Berichtssaison wieder Impulse bekommen, egal ob jetzt mal positiv oder negativ. In der Tendenz eher positiv, weil meistens ist es ja so, die Erwartungen werden entsprechend so runtergenommen, dass die meisten dann doch über den Erwartungen berichten. Irgendwie, ich glaube, letzten Quartal waren es irgendwie 70%, die da 72%, die da besser waren. Aber am Ende des Tages wird es natürlich wieder nicht darum gehen, werden jetzt die Unternehmen bessere Zahlen als erwartet liefern, sondern es wird natürlich um den Ausblick gehen. Wie sehen die Unternehmen vor allem auch die allgemeine Wirtschaftslage, Auftragslage, wie sehen sie ihr eigenes Geschäft? Das ist ja eigentlich das Spannende in der Berichtssaison, wenn man so ein bisschen drauf schaut, wie sehen die nächsten Monate oder so bis Ende des Jahres? Kann man ja dann am meisten mitnehmen. Aber dort werden wir sicherlich den einen oder anderen Impuls bekommen und brauchen wir auch, oder nicht?
Ja, und ich sehe es gleich wie du. Die Zahlen für Q1, die sind spannend, aber jetzt nicht mit der Sprengkraft, glaube ich jetzt nicht. So im Generellen jetzt gesprochen, sondern eher, was dann im Nachhinein kommuniziert wird, eben wie sieht's aus für Q2 oder Rest vom Jahr.
Ja, das hatten wir jetzt ja in Q4 schon so.
Also. Ja, genau. Und ich glaube auch nicht, dass diese Woche, also die Banken, die sind nicht entscheidend, also da, das wird einfach zur Kenntnis genommen, was da JP Morgan oder Wells Fargo, BlackRock, City da bringen. Das nimmt man einfach mit. Aber nächste Woche, aber da beginnt's dann, wenn dann eben zum Beispiel Taiwan Semiconductor hatten jetzt auch ein Erdbeben. Und aber da jetzt eben, wie schaffen sie jetzt da die ganzen Entwicklungen und Produzierungen für Apple, für Nvidia etc. pp. Auch ASML, die kommen, Procter & Gamble, Johnson & Johnson. Da beginnt's dann. Also wenn wirklich so die eben die ganze KI, die Fertigung, die Dienstleister, wenn die dann kommunizieren und die aussagen, wie sie die Zukunft sehen derzeit, dann wird spannend und das wird dann auch wegweisend sein und glaube ich auch für wichtig für Jerome Powell, um so ein Gespür zu kriegen direkt von, das wird er auch wissen und da gibt's auch andere Kennzahlen zu, aber einfach um das dann auch noch wieder mitzunehmen für die Entscheidungsfindung.
Ja, interessant fand ich noch bei JP Morgan, was ich gelesen habe, um da nochmal auf Freitag zu kommen. Hast du gewusst, dass JP Morgan jetzt auch quasi in den Werbemarkt mit einsteigt?
Nein.
Das ist echt? Was machen die jetzt? Ja, die machen jetzt, wenn du zum Beispiel bei JP Morgan dein Konto hast und sie sehen in deinen Daten, dass du regelmäßig zu McDonald's gehst, dann kriegst du in der JP Morgan App, kriegst du dann Werbung von Burger King.
Okay.
Das ist echt krass. Also so auf das, was man eigentlich seit Jahren irgendwie oder seit Jahrzehnten eigentlich sagt, hey, Banken sitzen irgendwie auf einem absoluten Datenschatz, weil was gibt es Besseres an Daten als ein Kontoauszug? Ja, fängt JP Morgan jetzt an zu nutzen. Das ist ja das, wo man bei Goldman Sachs und Apple immer so in dieser Zusammenarbeit gesagt hat, oh, wenn Apple hier mal auch noch deine ganzen Transaktionen, was sie natürlich, wenn du mit Apple Pay bezahlst und so mittlerweile wissen. Das fand ich schon interessant, weil JP Morgan ist ja eine absolute Geldmaschine. Also die machen ja so viel Gewinn wie, was weiß ich, ich glaube, Google-Umsatz oder so. Das ist ja echt unglaublich. Und wenn die jetzt auch noch in den Markt da reingehen, ich finde das schon noch spannend. Die entwickeln sich wirklich gut. Ich finde, die machen das wirklich, wirklich gut. Aber weiß ich, ob sie da an den Zahlen am Freitag schon irgendwie was zu sagen werden. Aber das kam jetzt diese Woche, fand ich noch spannend, weil das ist etwas, wo man seit vielen Jahrzehnten eigentlich schon sagt, hey, die Banken müssen da viel aufgeschlossener sein, müssen da noch viel mehr draus machen und so. Und jetzt gehen die diesen Weg, finde ich noch echt spannend.
Ja. Nee, mir ist JP Morgan einfach am Montag war es, glaube ich, eben so aufgepoppt. Der Jamie Dimon, der schreibt ja immer so einen Brief. Mhm. Und der Titel, der war echt ein bisschen beängstigend in dem Ganzen drin. Hat sich dann aber im Brief drin, hat sich dann das schon stark relativiert. Also eben, er sieht jetzt auch die Wirtschaft in den USA eher, dass sie noch weiter wachsen wird. Aber eben er sieht große Risiken, eben geopolitische Risiken und dass die quasi der Auslöser dann sein können, oder? Krieg in der Ukraine, immer noch Krieg in Israel, dann jetzt eben die Geschichte mit Iran, greifen die jetzt an oder schießen die Raketen oder wie auch immer, was macht Putin etc. Das sieht er da als höchstes Risiko. So ist mir JP Morgan aufgepoppt, aber die Werbung muss ich echt mal anschauen.
Ja, das musst du dir echt anschauen. So, ja. Dann lass uns doch mal noch zum Abschluss kurz auf unser Portfolio schauen. Dort sind wir ja, glaube ich, rund 8% sollten wir im Plus sein.
Gut geschätzt. Wir sind, Depotwert ist 7,6% sind wir im Plus. Und Money Market hat uns da ein bisschen noch weitergeholfen. Auf dem Gesamtvermögen sind wir mit 8,2% im Plus.
Ja, Cash is King. In so einer Phase.
Und
wenn du den SMI siehst, der SMI ist auf Jahressicht 3,5% im Plus. Also.
Gut, müsstest du jetzt eben fairerweise noch Dividenden, aber die haben wir natürlich. Hier auch. Ja, ist okay.
Und noch das Risiko anschauen.
Und das trotz unserer Absicherung, unser Lob in der Finanzpresse, lobend erwähnten Absicherung, die hat wieder 3% zugelegt. Also da sind wir jetzt nur noch mit 9% im Minus.
Du wirst sehen, die rettet uns mal noch irgendwann den Kopf. Aber noch was anderes. Du, Gold hat auch noch ein bisschen Schlagzeilen gemacht, neues Allzeithoch. Viele sehen einen absoluten Superzyklus, könnte sich nochmal in den nächsten irgendwie 10 Jahren verdoppeln. Unsere Goldposition ist jetzt nicht riesig. Sollen wir da nochmal was zukaufen?
Ich sage nein. Einerseits, weil Gold jetzt wirklich schon extrem zugelegt hat. Ich es auch so sehe, und das habe ich ja letzte Woche schon gesagt, dass ich eigentlich davon ausgehe, dass einige von den großen Investoren Gewinne mitgenommen haben aus dem Aktienmarkt und einfach Safe Haven quasi in Gold investiert haben und so das Ganze getrieben haben. Und dann sind ja auch noch ein paar Länder sind noch aktiv auf dem Markt, die da drin sind. Das heißt, für mich jetzt, es ist ja immer schwierig, den Wert von Gold wirklich zu definieren. Also ist er jetzt eben, ist es 3.000, ist es 2.000, keine Ahnung. Aber ich bin der Meinung, dass da Gold, jetzt auch wenn man es historisch anschaut, extrem zugelegt hat und ich hier eher nicht mehr davon ausgehe, dass jetzt da noch viel nach oben geht.
Ja, ist noch interessant, weil diese Meinung, die haben tatsächlich auch viele Institutionelle und viele Vermögensverwalter, die jetzt bei selbst überrascht waren, wie stark Gold gestiegen ist. Und viele sagen sich, oh, die Performance, die logge ich eigentlich ein und drehe meine Goldposition in ein Kapitalschutzprodukt, also auf Gold, dass ich eigentlich sage, okay, Downside will ich jetzt eigentlich nicht mehr nehmen, das heißt Risiko nach unten nicht mehr, aber ich will trotzdem noch irgendwie ein paar Prozent vielleicht Möglichkeit haben, beim Goldpreis nach oben zu gehen. Und die gehen jetzt hin und drehen ihre Goldposition in Kapitalschutzzertifikate. Ist gar nicht mal so blöd.
Das könnte eine gute Idee sein. Also unsere Goldposition ist 3,5%, wo ich sage, eben so 0 bis 5, das macht Sinn. Um das im Portfolio drin zu haben, längerfristig. Klar kann man jetzt taktisch, könnte man das ein bisschen übergewichten oder nicht. Wir haben ja
also
einen Zuhörer, muss ich noch schnell kurz sagen.
Ein Goldback.
Der extrem bullish ist, immer noch auf Gold und sich selber ja zur Minderheit zählt. Also von dem her, im Moment hat er immer noch recht, aber ich glaube nicht mehr so an die weitere Reise, muss es so sagen.
Also sollte Gold irgendwann mal 5% unseres Portfolios ausmachen, also unsere anderen Positionen so deutlich outperformen, dann sprechen wir nochmal drüber, was wir damit machen. Aber aktuell machen wir nichts, das ist okay.
Ja, ich würde das wirklich so belassen. Ich würde auch das Cash, das wir haben, würde ich jetzt mal im Moment, was haben wir jetzt noch, 12.500, also eben 12% würde ich so jetzt drin lassen und auf weitere gute Optionalitäten oder Opportunitäten zu warten.
Gut, Serge, vielen Dank für die 100. Folge.
Das war sie, die 100.
Das war sie, die 100. Folge. Und weißt du, was das Schöne ist? Nächste Woche geht es einfach weiter mit der 101. Von dem her, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank an dich, Serge.
Danke dir und auch danke fürs Zuhören.
Und wenn ihr irgendwelche Sachen habt, ihr wisst, wie ihr uns erreicht, WhatsApp, LinkedIn, E-Mail, egal wie, schreibt uns, meldet euch. Wir freuen uns auf Inputs, auf Kritik, auf Lob, auf Anregungen, wie auch immer. Und Serge, wir sehen uns am, sind ja die Swiss Derivative Awards diese Woche noch.
Ja,
Donnerstagabend sehen wir uns. Ich freue mich. Ich hoffe, du hast wieder alles gut vorbereitet. Davon gehe ich aus. Ich genieße den Abend in Ruhe und in Stille im Hintergrund, werde mir das ein oder andere kühle Getränk gönnen.
Und, sei dir gegönnt.
Und dann freuen wir uns, wenn ihr nächste Woche wieder mit dabei seid, wenn es heißt Znüni.
Der Börsentalk.
bleiben Sie aktiv und zusammen mit uns nah am Marktgeschehen. Alle Episoden und Produktideen finden Sie auch auf www.snüni.rocks. Dieser Podcast stellt weder ein Angebot eines Finanzinstruments noch eine Aufforderung zum Abschluss einer Finanztransaktion im Sinne des Schweizer Finanzdienstleistungsgesetzes FIDLEG dar.